HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Medikamentenmangel und zunehmende Bürokratie. Bundesweit protestierten am Mittwoch Apotheker. In Hessen sind nach Angaben des Apothekerverbandes der Großteil der knapp 1400 Apotheken geschlossen geblieben. Landesweit gab es am Protesttag nur 97 Notdienstapotheken. In Wiesbaden sind rund 1000 Apotheker und Apothekerinnen zu einer zentralen Kundgebung vor die hessische Staatskanzlei gekommen. Und unsere Reporterin Andrea Bonhagen berichtet nun über die Schwierigkeiten, gegen die sich die Apotheker aus ihrer Sicht zur Wehr setzen.
Andreas Martin hat eine Apotheke in Ehringshausen-Katzenfurt bei Wetzlar. Er ist fast ein bisschen verzweifelt. Heute fehlen Antibiotika, morgen fehlen Apotheken, steht auf seinem Plakat. Wenn sich nichts ändert, sagt er,
dann werden wir früher oder später wohl angestellt arbeiten und unsere Apotheke schließen. Bleibt uns gar keine Wahl. In unserem Umkreis, ich glaube in den letzten 4, 5 Jahren, haben 3 Apotheken geschlossen.
Die Elchapotheke ist auf dem Land. Ehefrau Stefanie Martin ist angestellt. Sie erklärt,
unsere Existenz ist gefährdet, das kann man sagen. Es ist immer mehr Arbeit, immer Bürokratie. Die Einkommenssituation ist einfach so schlecht, dass unser Steuerberater gesagt hat, warum tun Sie sich eigentlich das noch an?
Es heißt zum Teil, wer sich mit einer Apotheke selbstständig macht, könne im Schnitt 14.500 Euro im Monat verdienen. Möglicherweise eine Zahl aus vergangenen Zeiten. Die Martins können jedenfalls darüber nur lachen.
Also es ist wirklich im Moment purer Idealismus, dass wir die Apotheke noch behalten. Wenn wir jetzt angestellt gearbeitet hätten, hätten wir im letzten Jahr mehr verdient.
Das heißt weniger als 3.400 im Monat?
Ja, etwas weniger.
Der Inhaber hat eigentlich kein eigenes Einkommen. Wir leben vom Einkommen meiner Frau.
Das habe sich im Laufe der Zeit so entwickelt.
Es war immer schon schwierig bei uns, weil wir nur eine Hauptarztpraxis haben und von diesem Arzt praktisch leben. Das ging vor 20 Jahren noch, aber jetzt wird es eigentlich zunehmend unwirtschaftlich.
Auch Daniela Kolb aus Maintal bei Hanau sagt, sie kann vielleicht bald ihre 2 Apotheken nicht mehr halten. Ihr größtes Problem ist die Personalsuche. Sie sagt, sie sucht schon lange, weil sich niemand finde, müssten die Angestellten zu viel Arbeit auf Mal schultern. Sie hat auch viel mehr Arbeit durch den Medikamentenmangel.
Wenn ganze Wirkstoffklassen fehlen, wir haben das mit bestimmten Blutdruckmedikamenten, wir haben das mit gewissen cholesterinsenkenden Medikamenten, viel mit Antibiotika, dann braucht es die Rücksprache mit dem Arzt, da braucht es möglicherweise einen Wechsel der Stärke. Und das muss natürlich auch im Vorfeld immer rückgefragt und abgeklärt werden.
Sie sitze zum Teil morgens um 7 Uhr am Computer und versuche, im Großhandel Medikamente an Land zu ziehen. Die Liste an offenen Bestellungen sei lang. Auch für Apothekerin Julia Schnorrenberg aus Rheinland-Pfalz stimmen die Bedingungen nicht mehr. In Rheinland-Pfalz gibt es keine eigene Kundgebung. Wer konnte, ist nach Wiesbaden gekommen. Auch Schnorrenberg schüttelt bei der Frage, ob sie als Apothekenbesitzerin 14.500 Euro verdiene, den Kopf. Es sei etwa ein Drittel, 5.000 Euro.
Wir sind von der Marktapotheke in Kirn. Wir sind extra hier angereist. Also wir protestieren für eine angemessene Honorierung unserer Arbeit, die wir täglich leisten. Ja, wir haben seit 10 Jahren keine Honoraranpassung gehabt und mussten sogar in diesem Jahr noch eine Honorarkürzung in Kauf nehmen. Und das ist einfach nicht machbar. Ne? Wir haben auch Inflationskosten, die uns belasten. Unsere Mitarbeiter wollen auch mehr Lohn haben.
Schnorrenberg gehört auch zu den vielen, die sagen, es gibt zu viel unsinnige Bürokratie, weg damit. In Rheinland-Pfalz haben noch mehr Apotheken geschlossen als in Hessen. In Hessen waren es laut Landesverband in den ersten 3 Monaten des Jahres 23 Schließungen. Die Hauptprobleme liegen bei Andreas Martin, Daniela Kolb und Julia Schnorrenberg auf dem Land. Dort droht ein Apothekensterben.
Protesttag der Apotheker, auch bei uns in Hessen. Reporterin Andrea Bonhagen berichtete aus Wiesbaden darüber. Unter großem Medienandrang hat am Dienstag in Gießen der Prozess um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Eileen aus Baden-Württemberg begonnen. Der Angeklagte Jan P. hatte in einem schriftlichen Statement zugegeben, dass er Eileen vor knapp einem Jahr getötet und ihre Leiche in den Teufelsee in der Wetterau geworfen hat, wenn er auch den Mordvorwurf bestreitet. Am Mittwoch ging der Prozess weiter, die Beweisaufnahme wurde eröffnet. Unsere Reporterin Rebecca Diekmann war vor Ort und hat uns erzählt, was da passiert ist.
Heute haben die ersten Zeugen ausgesagt. Das waren die beiden Hauptermittler der Kriminalpolizei aus dem Landil-Kreis. Und die haben nochmal ganz detailliert die Ermittlungen in so einer Art Chronologie zusammengefasst. Die Zeugenbefragung, die Datenauswertung, die Wohnungsdurchsuchung und so weiter. Vieles davon war grundsätzlich schon bekannt, manches aber auch nicht. Zum Beispiel, als es nochmal genauer um dieses Cyber-Grooming ging, das Jan P. ja bei Eileen angewandt haben soll. Also ein System aus Druck und Angst, um übers Internet an Nacktfotos und andere sexuelle Inhalte von Minderjährigen zu kommen, bis hin zum persönlichen Treffen. Und das hat Jan P. wohl noch bei anderen Mädchen angewandt und sogar noch in der Woche nach Eileens Tod, also bevor er verhaftet worden ist. Er soll direkt am nächsten Morgen noch die Adresse einer 15-Jährigen aus Sachsen ins Navi eingegeben haben. Da ist er zwar nicht hingefahren, aber dafür wenige Tage später zu einer 17-Jährigen nach Baden-Württemberg. Passiert ist da glücklicherweise nichts, weil die Eltern zu Hause waren. Und das war schon sehr erschreckend zu hören, die Vorstellung, was da noch hätte passieren können.
Am Dienstag war der Prozesstag ja schon nach einer halben Stunde vorbei. Deswegen wollten wir von unserer Reporterin wissen, welchen Eindruck der Angeklagte jetzt gemacht hat und wie die Stimmung im Gerichtssaal war.
Die Stimmung war heute schon ganz anders, deutlich weniger Medienandrang, insgesamt war alles ruhiger. Gesagt hat Jan P. aber auch heute nichts, zumindest nichts Hörbares. Ich würde sagen, insgesamt hat er aufmerksam zugehört. Er hat auch immer wieder Menschen im Gerichtssaal ganz direkt fokussiert. Er hat wenig Emotionen gezeigt, aber an ein paar Stellen dann recht merkwürdig reagiert. Er hat dann teilweise gegrinst, hat irgendwas kommentiert, Sachen zu seinem Anwalt gemurmelt. Ich habe mich an vielen Stellen auch gefragt, wie intelligent ist er? Wie nimmt er die Dinge überhaupt wahr? Denn man muss schon jetzt sagen, die Beweislast, so wie die hier vorgetragen wird, die ist erdrückend. Jan P. ist mit Eileen an einer Raststätte gefilmt worden. Er hatte ihr noch angeschaltetes Handy und ihre Schülerfahrkarte in seiner Wohnung. Und dann gibt es noch diese tausenden Chatnachrichten. Was ist in seinem Kopf vorgegangen? Und dazu wird es im weiteren Prozess wohl auch noch ein psychologisches Gutachten geben.
Über den zweiten Verhandlungstag im Mordprozess um die getötete Eileen hat uns Reporterin Rebecca Diekmann informiert. Eigentlich wollten sie sich am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche treffen. Geladen zum Festakt hatten die Allgemeine Deutsche Burschenschaft und der Konvent Deutscher Akademikerverbände. Gegen das umstrittene Treffen hat sich schon im Vorfeld viel Protest geregt. Teile der Burschenschaften stehen in der Kritik, rechtsextremem Gedankengut gegenüber offen zu sein. Jetzt haben die Burschenschaften und Akademikerverbände das Treffen überraschend abgesagt. Hanna Immich.
Michael Schmidt, der Pressesprecher der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft, ist sauer auf die Stadt Frankfurt. Im Interview mit dem HR setzt er heute ein Ausrufezeichen. Der umstrittene Festakt am Sonntag in der Paulskirche findet nicht statt. Der Grund, die Stadt fordert eine vollständige Teilnehmerliste. Das könne man nicht realisieren.
Bei uns melden sich auch aus organisatorischen Gründen Verbindungen an, Burschenschaften an, denn wir sind ein Verband von Burschenschaften. Das heißt, es melden sich bei uns keine einzelnen Personen an. Das ist also für uns vor allen Dingen in der Kürze der Zeit organisatorisch nicht zu machen.
Zudem gäbe es datenschutzrechtliche Bedenken.
Ich müsste ja von jedem einzelnen Mitglied dann die Zustimmung einholen, dass ich seine Daten weitergeben darf. Also aus unserer Sicht ist das schlicht und einfach eine an Schikane grenzende, unverhältnismäßige Forderung.
So habe man sich schweren Herzens entschlossen, abzusagen und habe das auch gestern Abend dem Oberbürgermeister von Frankfurt in einem Brief mitgeteilt. Aus dem OB-Büro von Mike Josef, SPD, kommt nur eine knappe Reaktion. Man nehme die Entscheidung zur Kenntnis, heißt es. Der Sprecher von Bürgermeisterin Nagis Eskandari-Grünberg von den Grünen bestätigt dem HR, dass die Stadt eine Teilnehmerliste gefordert habe. Das sei aber nicht neu, denn das umstrittene Treffen der Burschenschaften in der Paulskirche sei von der Stadt nur unter der Bedingung erlaubt worden, dass niemand teilnehme, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird bzw. demokratiefeindliche Haltungen vertritt. Deshalb müsse man wissen, wer kommt und gegebenenfalls eine Rede hält. Auch die Fraktion der Grünen im Römer bestätigt das. In einer Pressemitteilung heißt es:
Gerade bei der möglichen Nähe zu völkisch-nationalistischem Gedankengut und Personenkreisen stellte die Maßgabe zur Vergabe die notwendige Brandmauer nach rechts dar.
Wenn jetzt keine Teilnehmerliste vorgelegt werden könne, zeige das, dass der Zugang aus gutem Grund verwehrt wurde. Michael Schmidt, Pressesprecher der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft, hält dagegen. Er findet das Vorgehen der Stadt unverhältnismäßig. Rechtsextreme hätten auch bei ihnen keinen Platz.
Aus unserer Sicht ist selbstverständlich, dass keine Personen an einem solchen Festakt teilnehmen, auch unsererseits nicht, die nicht auf dem Boden von Demokratie und freiheitlich-demokratischer Grundordnung stehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
Gegen das Treffen hatte sich schon im Vorfeld viel Protest geregt. Burkhard Schwedtje, Sprecher vom Kreisverband der Grünen in Frankfurt, hatte eine Kundgebung auf dem Römerberg für Sonntag organisiert, getragen von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis.
Die Burschenschaften haben ihr Treffen in der Frankfurter Paulskirche abgesagt. Hanna Immich hatte die Hintergründe für uns. Wir wissen inzwischen viel mehr über unser Universum, als vielen bewusst ist. Welche Fortschritte die Forschung da macht, ja, das sollen die Menschen auch ohne Fachlektüre erfahren können. Und das am besten dort, wo sie der Alltag zusammenführt. Vor dem Einkaufsmarkt. Die Deutschland-Roadshow Universe on Tour macht gerade in Fulda Halt, der ersten hessischen Station. Mit einem Planetarium auf dem Parkplatz. Reporter Thomas Kurella berichtet.
Da staunen die Kunden der Einkaufsmall Kaiserwiesen in Fulda. Auf dem Parkplatz sind zwei große, bunte, halbkugelförmige Kuppeln gewachsen. Eine davon ist 6 bis 8 Meter hoch, komplett geschlossen, mit einem aufblasbaren Eingangstunnel. Es darf halt kein Licht einfallen. Drinnen soll es dunkel sein.
Das ist tatsächlich ein richtig vollwertiges Planetarium. Da steht im Zentrum ein Projektionssystem. Man legt sich hin und fliegt in einer 360-Grad-Visualisierung durch das Universum, dass man nach sehr kurzer Zeit auch das Gefühl hat, ich bin tatsächlich im Weltraum unterwegs.
So enthusiastisch klingt der Leiter der Archenholz-Sternwarte in Berlin. Und der muss es ja wissen. Stefan Gotthold, der für Universe on Tour des Bundesbildungsministeriums mit auf den Parkplatz geht. Auf seinem Weg durch deutsche Groß- und Kleinstädte begegnen ihm viele Fragen.
Was befindet sich in einem schwarzen Loch? Wo ist das, der Rand des Universums? Was passierte vor dem Urknall? Das sind alles Fragen, die so sehr offen bleiben. Eine Frage zu beantworten, aber 3 neue gleich wieder zu finden, das macht die Astronomie halt so sehr spannend.
Fulda ist die erste Station der Sternentour in Hessen. Noch bis Sonntag sind Planetarium und Ausstellung zu sehen, damit sie den Stand der Forschung ins Land tragen. Denn über die Sterne, schwärmt Stefan Gotthold, wissen wir heute mehr als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und auch regionale Forscher beteiligen sich, zum Beispiel vom Sternenpark Rhön, dem Stadtplanetarium Fulda und der öffentlichen Hans-Nüchter-Sternwarte auf dem Dach der Freiherr-vom-Stein-Schule.
Es ist ja vor allem das Problem, im ländlichen Raum für die Wissenschaft zu begeistern. Die Veranstaltung, die wir hier in Fulda zeigen, die ist anders, wie wir in Göttingen gezeigt hatten, weil wir immer den lokalen Anteil mit reinbringen. Weil das wissen ganz viele Menschen nicht, was passiert in der regionalen Forschung ringsherum. Und da passiert unglaublich viel, von dem man häufig gar keine Ahnung hat.
Auf dem Parkplatz Kaiserwiesen treffen wir auch Einkäufer, die vom unverhofften Astro-Angebot recht angetan sind.
Ich finde es sehr schön dargestellt, welche Wellenlängenbereiche es da gibt und wann sie entsprechend entdeckt wurden.
Also da kann man sehr, sehr schön drin rumgehen und die Erklärungen, die da stehen, sind auch sehr gut gewählt. Na, das Planetarium fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Die Vorstellung auch sehr schön, die Animationen sind auch alle gut geworden. Ich finde es ganz gut, dass es hier direkt an einer sehr belebten Straße ist, damit man es halt sieht.
Universe on Tour steuert seine 2. und letzte Station in Hessen am 26. Juli in Hofheim am Taunus an. Thomas Kurella hat uns über die Roadshow informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.